Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Brettspiel-News-Talk-Folge. Ich bin der Sven und bin heute zu Besuch bei BSL Games, einem relativ neuen Verlag. Ihr habt euch letztes Jahr gegründet. Hallo Melli, Angelo und Eva. Hi.
Hi Sven.
Hi Sven.
Hallo Sven.
Ich habe ein paar Eingangsfragen vorbereitet und zwar, um euch ein bisschen kennenzulernen. Ich kenne euch schon eine ganze Weile, wir sind mittlerweile sehr gut befreundet, würde ich behaupten. Aber vielleicht gibt es Menschen da draußen, die euch noch nicht kennen. Wie viele Brettspiele spielt ihr so im Jahr oder kann man sagen im Monat oder am Tag? Wie viel spielt ihr?
Finde ich eine schwierige Frage, weil im Sommer spielen wir tatsächlich ein bisschen weniger. Da hat man Freizeitaktivitäten noch abzuarbeiten als im Winter. Und es kommt halt auch aufs Wetter an, aber ich würde sagen so dreimal, viermal die Woche ist es auf jeden Fall und dann halt nicht nur ein Spiel, sondern auch mehrere hintereinander.
Jetzt im Sommer kann man es halt gut ausnutzen und auch im Biergarten spielen. Das ist sehr angenehm, wie ich finde. Da kann man richtig coole Sachen spielen und man darf einfach keine Scham haben und man kann auch die großen Titel im Biergarten zocken, vorausgesetzt die Tische passen.
Genau. Also wir spielen, glaube ich, schon relativ viel, ich würde auch so sagen, viermal die Woche oder so im Schnitt. Und im Winter, wenn es dann draußen so richtig kalt ist, da kommen dann vielleicht doch eher die Brecher auf den Tisch. Und im Biergarten dann auch Brecher, aber auch viele kleine Spiele.
Ja, ihr seid ja relativ oft in einem Biergarten, zumindest nach Instagram zufolge. Wir sind auch heute jetzt hier im Biergarten, haben wir uns getroffen, im Schönbuch. Wann habt ihr denn mit Brettspielen angefangen? Hat es zur Kindheit angefangen oder erst, als ihr euch getroffen habt?
Also ich spiele schon ziemlich lange. Dann gab es aber, also während meiner Kindheit haben wir immer viel gespielt. Dann gab es aber schon eine größere Pause und ich habe dann erst wieder so, würde sagen so 2017 rum, wieder richtig mit dem Brettspielen angefangen. Das war nach der Geburt von meiner Tochter eigentlich. Da waren wir irgendwie wieder mehr zu Hause und dann ging es irgendwie wieder los und dann ist man so von einem ins nächste gekommen und das hat sich dann immer, dann war dann unglaublich, was es irgendwie in der Zeit alles Neues gegeben hat und das ist dann einfach sehr schnell mehr geworden.
Ja, ich glaube, so war es bei uns auch. Ich bin das typische MB-Kind, ja, wer das noch kennt, der Typ, der mit diesem Hammer gegen diesen Gong
MB
geschlagen
präsentiert.
Hat. Ganz genau, so Hero Quest, natürlich dann so Sachen wie das verrückte Labyrinth und auch Hero Quest, Star Quest. Da ist natürlich auch so ein bisschen meine Tabletop-Affinität her. Dann ist es ein bisschen wie bei Eva, es hat sich dann einfach mit der Älterwerden Geschichte ein bisschen relativiert, dann war das Super Nintendo voll in, dann kamen natürlich die anderen Sachen und tatsächlich glaube ich so um den Dreh, wie Eva gesagt hat, so 2016, 2017 oder Maddie?
Ja, sowas dürfte es gewesen sein.
Sind wir zurück ins Hobby gerutscht durch einen lustigen Zufall, dass Maddie mir so eine Anki Overdrive Rennbahn geschenkt hatte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Sven?
Nein.
Das ist quasi eine Carrera-Bahn, aber mit App, so im Mario Kart-Stil. Und okay. Du hattest so quasi, du hattest eine haptische Rennbahn mit Rennautos und die hast du über die App gesteuert und konntest dann natürlich so nach und nach, wenn du gut warst, dir Waffen freischalten, Turbo freischalten, Autos aufleveln. Und da ich ja so Tabletopper bin, muss ich unbedingt ein Gelände dazu bauen. Und dann war es wirklich eine witzige Geschichte. Ich habe dann irgendwie Farben gesucht und dann stand irgendwas Zombie-Side-Farben. Und ich weiß nicht, Zombie-Side-Farben von Army Painter. Entschuldigung für die Werbung. ja, und dann kam ich halt zu Zombie-Side im Brettspiel und war einfach abartig geflasht. Dann Maus und Mystik, am Anfang noch so ein bisschen die Dungeon-Crawler-Sachen. Also dann Agricola und Co. Und wie Eva gesagt hat, es war halt einfach überwältigend, was es in der Zwischenzeit zwischen MB-Spiele und 2017 inzwischen wieder gab oder 2016.
Also bei mir war es auch in der Kindheit, habe ich sehr viel gespielt, vor allem mit meiner Mama zu zweit, auch mit dem Bruder irgendwie. Halt wirklich so die kleinen, normalen, typischen Kartenwürfelspiele, so die Sachen wirklich bis in die Jugend hinein. Ja, dann habe ich einen Anschluss kennengelernt, da hatte ich dann mal keine Zeit zum Spielen und kurz danach sind wir dann wieder zusammen irgendwie zum Brettspielen gekommen. Wie er schon erzählt hat, wir sind da wirklich reingerutscht und zwar richtig dicke und die Sammlung wurde dann ganz schnell ausgebaut.
Ja, ich habe eure Sammlung schon gesehen.
Ja. Ja.
Ein paar Spiele sind da.
Ha. Gegenfrage, seit wann spielst du, Sven?
Ich habe als Kind angefangen, wie die meisten wohl, mit Risiko, mit Monopoly. Dann ist irgendwann mal ein bisschen weniger geworden. Mein Cousin hat einen Siedler von Catan damals noch angeschleppt. Das haben wir relativ viel gespielt. Und dann eigentlich erst wieder im Studium 2010, 2011 mit Carcassonne. Das hat mich so richtig reingezogen und seitdem.
Genau. Ja, Carcassonne ist auch sehr geil. Wirklich.
Immer noch.
Wirklich eins der bestgealtesten Spiele, die ich kenne.
Also tatsächlich, die Spielepyramide in Karlsruhe hat mich dann wieder zu einem Spieler gemacht. Da bin ich zufälligerweise vorbeigelaufen, habe im Schaufenster gesehen, die bieten Spiele an. Das war so ein Papierverkäuferladen, also so Briefpapier oder sowas. Und da hat die Spielepyramide ein Stück von dem Schaufenster gehabt und hat da Spiele angeboten. Und irgendwo im Hinterzimmer hatten sie dann ihren Laden. Ja, so bin ich zum Spieler geworden. Und jetzt wissen wir, wie ihr zu Spielern geworden seid, aber das aktuelle Lieblingsspiel, könnt ihr das benennen?
Das aktuelle Lieblingsspiel ist wirklich echt eine schwere Frage, einfach. Also
pro Kategorie vielleicht.
Also ich würde mal einfach den Anfang machen, weil es jetzt wirklich explodiert dieses Jahr. Was wirklich fast überall dabei ist bei uns, ist Castle Combo, würde ich sagen. Aber so wirklich dieses, wir werden so oft gefragt, was ist dein absolutes Lieblingsspiel? Finde ich extrem schwer. Das ist von, wie Eva schon sagt, Kategorie, Schwierigkeit, Laune des Tages, Lust und Mitspieler abhängig, finde ich.
Finde ich aber auch, weil wenn ich jetzt mit meinen Kids was spiele, ist, habe ich natürlich auch Lieblingsspiele, aber wenn ich jetzt mit Angelo Melli was spiele oder mit anderen, das kommt immer voll auf die Gruppe an. Aber ich liebe zum Beispiel immer noch Row for the Galaxy oder ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen am letzten Spieleabend gesagt, ich würde voll gerne mal wieder Blood Red spielen, was ja auch eins von euren Mitlieblingsspielen ist. Genau, also wirklich eine schwierige Frage.
Ja, also das aktuelle Lieblingsspiel wahrscheinlich auch Castle Combo, weil ich jetzt einfach wirklich unendlich oft gespielt habe, gefühlt.
Tatsächlich, so ein kleines Spiel.
So ein kleines Spiel, ja. Aber natürlich der All-Time-Favorite, da müssten wir jetzt die Top 10 irgendwie machen. Ich liebe Blood Rage, ich liebe Cthulhu Wars. Ich liebe aber einfach Sachen wie die Kolonisten. Aber dann halt einfach im Winter, wenn es kalt ist, man hat Urlaub, dann kann man sich 3 Tage Zeit nehmen, das Kampagnen-Ding durchzuziehen oder das Epochenspiel durchzuspielen. Es gibt einfach zu viele gute Spiele und oftmals zu wenig Zeit das alles umzusetzen. Aber Castle Combo ist momentan, wenn es die Frage ist, was ist gerade das Lieblingsspiel?
Okay. Castle Combo. Spannend, sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ein kleines Spiel ist. Im letzten Jahr habt ihr zu viert einen eigenen Verlag gegründet. Erstmal unter dem Logo von eurer Brettspiellösung. Jetzt seit diesem Jahr unter einem neuen Logo, BSL Games, immer noch verknüpft mit Brettspiellösung. Und auch einem neuen Logo. Warum habt ihr einen eigenen Verlag gegründet? Was war der ausschlaggebende Grund?
Ja, ausschlaggebender Grund, was soll man sagen? Wir haben ja die kleine Vorgeschichte mit Brettspiellösung, aber ich denke, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Deswegen greife ich da gar nicht so vor, sondern gehe mal direkt auf BSL Games zu. Und zwar, es gibt so unglaublich tolle Spiele und die, wo uns halt als die Spiele-Dinos auch vielleicht kennen und auch mich persönlich, die wissen, dass ich vor allem Herz für die kleinen, schönen Titel habe, wo eben bei unbekannten Verlagen rauskommen, nicht in deutscher Sprache. Und das hat uns irgendwo auch veranlasst zu sagen, hey, es gibt so coole Spiele da draußen, die einfach nicht lokalisiert werden auf Deutsch. Und dann haben wir gedacht, oh ja, warum auch nicht? Jetzt probieren wir das einfach mal.
Wow. Ja, es war tatsächlich also eine Bauchentscheidung. Also, man hat es immer ein bisschen so es wurde schon immer mal angesprochen, aber keiner hat sich so richtig getraut. Es war eher so, wie sagt man da, halt so ein Tagtraum, jeder quatscht mal drüber, wir fliegen irgendwann zum Mond, keine Ahnung. Und dann hat man es tatsächlich gemacht mit diesem damals noch Fruit-to-Play, was uns wirklich gut gefallen hat und immer noch gut gefällt. Aber wir sagten, komm, lass es uns doch irgendwie machen. Und tatsächlich ist dann die Investition gar nicht so hoch, weil es ja dann über die Brettspiellösung läuft. Und die haben einfach gesagt, ja, machen wir. Und also ich vergleiche das immer so mit diesen alten eBay-Auktionen, wenn du irgendwas bei eBay ersteigert hast und dann aber so eine Stunde vorgedacht hast, vielleicht überbiete ich mich doch noch einer. Und die haben einfach ja gesagt und dann hatten wir das Ding und sind dann halt irgendwie da reingerutscht. Dann hatten wir kurz danach Draft and Ride angefragt. Die haben uns auch direkt zugesagt.
Hat uns mega gefreut. Und schon war's geboren, genau. Und das Fruit to Play bei uns, freche Früchtchen, haben wir auf der Messe, die Melli und ich sind dort vorbeigelaufen, haben uns das angeschaut. und haben so anderen Spielern so ein bisschen über die Schulter geschaut, weil wir da ja noch gar keine Ahnung hatten von dem Spiel. Wir haben gesagt, ach, wir nehmen das jetzt einfach mit und haben es daheim ausprobiert. Und wie Melli schon gesagt hat, da hat das Herz für die kleinen Spiele geschlagen. Und wir haben gesagt, das kommt irgendwie gut an. Uns gefällt es, alle, mit denen wir es gespielt haben, hat es gut gefallen. Und dann haben wir uns einfach getraut und das gemacht.
Ich glaube, es war einfach der logische Schritt, nachdem wir so viel Brettspielliebe hatten, dass wir nicht nur einen YouTube-Kanal hatten, nicht nur irgendwie Brettspielzubehör gemacht haben. Da musste einfach noch irgendwas obendrauf kommen und ja, schon irre, den Werdegang zu sehen von wir besuchen die Spiele in Essen als Besucher, dann irgendwann als ja, quasi Content-Creator und jetzt auch als eigener Verlag, ist schon Wahnsinn, was da so passiert ist.
Und wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile im Verlag?
Ja, aber es ist schwierig zu sagen. Also wir sind am Verlag, arbeiten selber 4 Leute, das sind natürlich nicht hauptberuflich. Wir machen ja nebenher die Hauptfirma, wo wir eher so für Automotive und so Sachen machen. Aber im Kern sind es natürlich Melli, Eva, die überwiegend die BSL betreut, dann Markus, der fürs Design zuständig ist und ich, wie in der letzten Anleitung, scheinbar nur für die kulinarische Erheiterung. Aber eigentlich muss man sagen, wir sind 4 Leute.
Das macht er super. Außerdem ist auch wichtig, ja.
Ja, einer muss ja gucken, dass den Leuten gut geht. Also 4 Leute kann man sagen, ist so.
Aber auch Instagram-Betreuung und Co. ist ja nicht einfach so ungefähr. Das muss auch jemand machen, das muss auch jemand können. Da haben wir dann einen Spezialmann anschauen.
So wie ich euch kenne, so wie ich euch sehe, habt ihr 3 Standbeine. Ihr habt zum ersten den YouTube-Kanal von den Brettspiel-Dinos, dann die Brettspiel-Lösung, wo ihr einfach Inserts verkauft oder eben Schächtelchen und Kartenhalter. Und als drittes jetzt hier den Verlag. Könnt ihr mich und die Zuhörer mal abholen? Was macht jede Sparte aus und wie bewegt ihr diese ganze Arbeit? Es muss ja verdammt viel Arbeit sein.
Wir schlafen einfach nicht mehr. Nein, Spaß.
Also ich, darf ich anfangen? Ich fange an mit dem YouTube-Kanal. Ich glaube, dass wir als YouTuber einfach authentisch sind. Wir haben einfach Bock auf Brettspiele. Wir haben Bock auf Sachen abseits der Mainstream-Sachen zu zeigen. Ich glaube, das macht uns so ein bisschen aus. Und was man so als Feedback hört, ist das auch genau das, was den Leuten einfach gefällt, dass wir relativ authentisch sind, auch Sachen angucken, die nur auf Englisch kommen. Und ich finde, das ist einfach das, ist auch das, was ich mir wollte. Ich habe mir früher mit Victoria Pater geguckt und fand einfach gerade die Art, wie er mit der Community umging, großartig. Und auch Ben von Brettspielblog früher viel geschaut und einfach diese englischen Titel, das hat mich einfach begeistert. Und das war der Grund, was wir eigentlich so machen wollten, so ein bisschen gucken, den Leuten Sachen näher zu bringen, die jetzt nicht schon 100-mal irgendwo gemacht wurden, sondern einfach, wenn jemand Probleme hat mit einem englischen Spiel, die Angst zu nehmen, sie an den Tisch zu setzen, es auszuprobieren, weil da gibt es irgendwo vielleicht dann doch ein Video von uns oder von jemand anderen, der es einfach so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, komm, keine Angst vor einem englischen Deckbilder. Das können wir euch näher bringen. Und das war, glaube ich, so die Entstehung, warum ich mit Melli Bock hatte auf einen YouTube-Kanal. Und dann kam natürlich irgendwann dann, was können wir aus diesem Hobby machen? Wie können wir das verbessern? Dann kam die Brettspiellösung.
Genau, und die Brettspiellösung ist eigentlich deswegen entstanden, weil wir wollten mehr Zeit zum Spielen und nicht zum Aufbauen.
Ja.
Es gibt nichts Schlimmeres als zig Tütchen, Beutelchen, Schächtelchen, keine Ahnung, loses Spielmaterial in der Verpackung, in der Schachtel drin. Man baut eine halbe Stunde auf, spielt dann eine Stunde und kann dann wieder alles nachher zusammenpacken und hat mindestens 3 Tüten über. Das hat uns einfach gestört und da kam halt entsprechend, sag ich mal, privates Hobby mit dem Beruf zusammen. Da wir Kunststoffspritzguss machen und eigentlich kundenbezogenen Spritzguss machen, haben wir dann aber gesagt, hey, wie wäre es eigentlich, wenn wir vielleicht mal selber schauen, können wir da nicht was machen, können wir da nicht irgendwelche Produkte entwickeln? Wir haben das Know-how, was Brettspieler wollen, was die möchten, was sinnvoll ist und mein Papa hatte das Know-how, was die Werkzeuge und Co. angeht und so hat das eine zum anderen geführt. Haben dann mal gestartet mit der großen Eva und Adam mit unserer Kartenaufbewahrung in groß, super für Deckbilder vor allem und da Da haben wir dann mal gestartet, geschaut, wie kann man was, warum, weshalb. Und dann war relativ schnell klar, okay, aber für die Ressourcen bräuchten wir auch noch ein Schälchen. Und haben da unser Honeycomb dazu entwickelt und eben dann darauf geachtet, dass halt auch alles modular ist, wo man zusammenstecken kann, dass es irgendwie in die Spieleschachtel trotzdem noch reinpasst und alles tipptopp ist. Und vor allem den Nutzen, man hat schnell auf dem Tisch, es ist sinnvoll nutzbar und auch wieder schnell abgebaut, so bleibt mehr Zeit zum Spielen.
Und dann bleibt ja noch BSL Games, was wir jetzt auch noch mit integriert haben. Und das läuft bis jetzt noch nebenher während der Firma. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, dass die Melli und ich, wir kümmern uns vorrangig so um die Übersetzung, um Redaktion. Aber was uns eben wichtig war, dass wir alle von dem Spiel auch überzeugt sein müssen. Also es muss uns wirklich gefallen. Wir wollen jetzt nicht irgendwas machen, sondern wirklich was, was uns spielerisch irgendwie begeistert, wo wir auch glauben, dass es die Leute mit einfängt.
Genau, das heißt, bei uns werdet ihr vermutlich keine kooperativen Spiele finden.
Und wenn, dann ist es der Burner.
Ich sage immer, wir müssen es wirtschaftlich sehen. Wenn uns ein Spiel so weit überzeugt, dass wir sagen können, es könnte ein Erfolg werden, sage ich immer, wir sollten es vielleicht trotzdem versuchen zu veröffentlichen.
Ja, wenn es kooperativ ist.
Genau. Vielleicht passiert es irgendwann. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich dann irgendein cooles Easter Egg auf der Verpackung geben, warum wir ein kooperatives Spiel rausbringen.
Also ihr wisst, wenn ihr mal ein kooperatives Zwei-Personen-Stichspiel findet, wo BSL Games draufsteht, das muss der Knaller sein, ja, wirklich.
Absolut.
Ja, ist ja immer wichtig, hinter seinen Produkten zu stehen, egal ob es jetzt Brettspiele sind oder was auch immer, dahinter zu stehen, ist immer sehr wichtig. Gestartet seid ihr auf der Spiel 2025 mit zwei Spielen. Euer zukünftiges Portfolio, also dieses Jahr verdoppelt ihr schon euer Portfolio. Ihr verdoppelt es sogar mehr als nur verdoppeln. Tolles Deutsch, egal.
Vervielfachen.
Wie habt ihr damals entschieden, welches Spiel ihr rausbringen wollt? Ist das euch einfach zugeflogen oder habt ihr gezielt nach was geguckt? Ich meine, Angelo hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen.
Ich würde gar nicht sagen, dass wir gezielt nach was geschaut haben. Wir haben schon länger mit dieser Idee gespielt, aber es ist nie so ganz konkret geworden. Und als wir das freche Früchtchen gesehen haben, haben wir gedacht, na komm, wir probieren es jetzt einfach. Und es ist tatsächlich, wir sind dann nur dran vorbeigelaufen, haben es dann mitgenommen, haben es dann daheim relativ schnell ausprobiert und gesagt, das ist cool, das ist was Kleines, Fluffiges. Und dann haben wir es einfach gestartet. Aber wir haben jetzt nicht gezielt nach was geschaut.
Ja, aber das Draft and Ride war schon gezielt, oder? Angefragt.
Das war auch eher...
Also es waren beide Spiele natürlich gezielt angefragt, aber es war jetzt nicht mit dem wirtschaftlichen Gedanken, was wird jetzt Spiel des Jahres oder was wird sich wahrscheinlich super verkaufen, sondern es war, wie wir es vorher gesagt haben, so eine Herzenssache. Mhm. Ja. Wir hatten mit den frechen Früchtchen angefragt und natürlich gesagt, was können wir als Startkapital nehmen, um jetzt nicht hier irgendwie Produktionskosten von 30.000 Euro zu haben, dann sich in den Sand zu setzen, sondern die frechen Früchtchen waren tatsächlich so eine Summe, wo man sagen kann, das kannst du auch riskieren und wenn wir auf Null rauskommen, ist schon alles gut. Und wollten dann aber zu einem kleinen Spiel noch so ein etwas Größeres haben und da wir Draft and Ride in der englischen Version wirklich geliebt haben und wir total verwundert waren, warum es das Spiel nicht auf Deutsch schon gibt, haben wir einfach gesagt, komm, jetzt schreiben wir einfach Inside Up mal an und waren dann wirklich schwer verwundert, dass die in ihrem kanadischen Freundlichsein geschrieben haben, super cool, dass ihr euch meldet und das könnt ihr auf jeden Fall haben. Schickt uns irgendwie mal eure Vorstellung, was ihr machen wollt. Und es war einfach eher so eine Herzenssache, wie jetzt das aus wirtschaftlicher Sicht zu sehen, was jetzt im Nachhinein vielleicht auch wieder uns authentisch macht und, glaube ich, so ein bisschen den Weg auch für die anderen Spiele so öffnet, dass wir jetzt nicht gezielt suchen, was hat jetzt das Potenzial, hier ein neues The Game zu werden oder irgendwie was auch immer. Kein kooperatives Spiel. Aber es ist einfach, es war wirklich ohne groß überlegen, wir hatten das, was können wir noch machen? Da gibt es, glaube ich, noch nichts. Schreiben Sie an.
Wir haben nicht damit gerechnet, gerade bei Draft and Ride, dass die tatsächlich zusagen, aber das war einfach, es hat einfach geklappt. Also angefragt und sie haben einfach direkt zugesagt. Wir waren selber verwundert und haben uns dann aber einfach mega gefreut und waren natürlich nach Freche Früchtchen auch nochmal eine andere Herausforderung, was die Übersetzung und so angeht, weil das ja schon umfangreicher war vom Spiel. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
Ja, ich denke auch. Und gerade jetzt für das Portfolio, was dieses Jahr auf der Messe erscheint, muss man sagen, wir haben da gar nicht so danach gesucht, sondern es kam eher zu uns. Also gerade zum Beispiel Five Pairs wurde uns tatsächlich letztes Jahr auf der Messe vorgestellt.
Ja.
Und ich habe das dort auf dem Stand selber Probe gespielt und ich war hin und weg. Wir haben dann Prototypen bekommen. Wir haben es nach der Messe gezockt, wirklich erstmal wir drei und auch in anderen Konstellationen, keine Ahnung. Wir haben gesagt, Leute, das ist das Ding, das passt so einfach wie Faust aufs Auge bei uns. Das ist genau das, was wir eigentlich sind. Und über einen kleinen Umweg sind wir dann wirklich tatsächlich dazu gekommen. Und ja, die anderen zwei, die kamen dann irgendwie so im Frühjahr noch ergänzend dazu.
Genau, mit Albi, also wo Prag am Seen, bei uns Prag im Verborgenen, waren wir schon öfters bei den Jungs von Albi und haben auch immer wieder Sachen von ihnen angeschaut. Und als wir jetzt in Nürnberg waren, auf der Spielwarenmesse, sind wir nichts ahnend. Wir hatten keine Ahnung von diesem Spiel oder dass es bei Albi kommt, haben einfach geguckt, haben das dort liegen sehen und wir waren einfach schon vom Anschauen geflasht und einfach gefragt, wie sieht's aus, dürfen wir das mitnehmen? Und dann hat uns sogar noch ein Freund, der Sascha von Spieletastisch, die fehlenden Karten am nächsten Tag mitgebracht. Also wir hatten richtig Bock drauf und haben es dann auch mega schnell auf den Tisch gebracht und haben gesagt, oh, das ist aber schon nochmal eine andere Hausnummer. Also das geht einfach nochmal eine Stufe über Draft and Ride. Und haben dann relativ schnell den Leuten von Albi geschrieben und gesagt, ja, wir haben Interesse und das würde uns gefallen.
Genau, und dann rutschst du halt doch irgendwann in das Businessleben rein, dass du halt dann auch proaktiv von anderen Verlagen angeschrieben wirst, die sagen, hey, schaut mal, das sind unsere Neuheiten, kommt auf der Messe vorbei, kommt in Nürnberg vorbei, also auf das Spiel oder auf das Spiel war Messe, und dann bist du halt in diesem Zahnrad-Gefilde drin und schaust dir halt bei Verlagen an, was haben die zu bieten, was gibt's da alles. Ja, und dann haben wir das Bärenbeutel quasi gefunden, was eigentlich perfekt bei uns ins Portfolio gepasst hat. Es ist von all den Spielen, die wir jetzt ja, verlegt haben und realisiert haben, das kleinste Spiel. Und ich finde es einfach, passt super rein. Es ist einfach jetzt nicht nur für Familien, sondern auch einfach, es kann man fast schon als Kinderspiel bezeichnen, wobei es jetzt kein spezielles Kinderspiel ist. Es hat so einen tollen Twist, wie ich finde, so ein Memory Push-Your-Luck-Spiel, was meiner Meinung nach so noch gar nicht so richtig gab. Und auch, ich weiß, dass Evas Kinder es echt gerne mögen. Und du kannst damit einfach richtig Spaß haben. Es ist in 10 Minuten gespielt. Es ist so, wenn man sagt, man könnte sagen Bärenbeute, dann kommen frechen Früchtchen mit 5 Pairs auf einer Ebene. Mhm. Danach kommt Draft and Ride. Und tatsächlich, wie Eva auch gesagt hat, mit Prag im Verborgenen, ja, dann ist auch wirklich der Sprung zum Expertenspiel gemacht. Und da sieht man, glaube ich, auch, dass wir jetzt nicht gucken, dass wir nur Expertenspiele machen oder nur Familienspiele, sondern das, was uns halt wirklich begeistert. Und ja, so baut sich halt unser Portfolio auf.
Aber das spiegelt, finde ich, auch unsere Leidenschaft wider, dass wir eben nicht nur uns jeden zweiten Tag treffen und irgendein Expertenspiel auf den Tisch bringen, sondern eben auch ein paar Würfelspiele, ein paar Kartenspiele, einfache Spiele. Das ist eigentlich völlig egal. Das Hauptsache, man hat irgendwie Spaß bei dem Spiel.
Ja, das zeigt ja auch euer Lieblingsspiel, Castle Combo, dass es nicht einfach der Brecher sein muss, wie bei vielen, vielen Spielern. Genau, zu den Spielen habe ich noch eine Challenge für euch gleich, aber jetzt noch eine Frage. Könnt ihr sagen, wie erfolgreich ihr mit BSL Games heute seid? Was für ein Gefühl habt ihr?
Frag nach der Messe nochmal.
Wir sehen das alles relativ. Nein, wir haben eben mit der Brettspiellösung, vielmehr mit der eigentlichen Familienbetrieb, eben einen starken Rücken im Hintergrund. Und deswegen könnten wir sagen, okay, wir wuppen einfach mal das, wir wagen es mit dem Verlag. Ja, bis ein Verlag anläuft, bis da überhaupt mal irgendwie und bis sich das etabliert hat bei den ganzen Spielern da draußen, das dauert einfach, würde ich sagen. Und ja, so wie Eva gesagt hat, frag uns nochmal am Ende vom Jahr.
Werde ich tun.
Gerne. Ja, so, es ist echt so. Also, es ist einfach ein harter Lernprozess, den man haben muss. Am Anfang dachten wir, wir können das alles irgendwie über die eigene Plattform machen. Inzwischen haben wir einen B2B-Partner, der dann eben die Einzelhändler und auch die Großhändler versorgt. Und wir sind aber gute Dinge, dass wir Ende des Jahres, vor allem mit diesem neuen Line-Up, was wir haben, wirklich gut dastehen. Und wie Melli auch gerade gesagt hast, es ist einfach schwer, sich als Marke zu etablieren. Man kennt es ja selber, man läuft irgendwie an den Pegasus-Stand und weiß, das ist Pegasus, da steht was dahinter. Dann nimmst du vielleicht auch irgendwas mit, wo du noch nichts von gehört hast. Und als jetzt neuer, junger Verlag musst du dich natürlich ein bisschen etablieren und sagen, das Vertrauen der Käufer gewinnen, die Zielgruppe gewinnen. Aber ich denke, da sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg, dass wir da nächstes Jahr noch größer durchstarten können.
Alle Großen haben mal klein angefangen.
So ist es.
Bin mal gespannt, wann ihr Asmodee überholt.
Laut ChatGPT in 10 bis 20 Jahren.
Dann kommen wir jetzt mal zu der Challenge. Ihr bringt dieses Jahr 3 neue Spieler auf den deutschen Markt. Ihr stellt Spiele normalerweise auf YouTube vor, also habt Bildmaterial, das ihr vorstellen könnt und auch zeigen könnt. Die Challenge ist jetzt, eure Spiele vorzustellen ohne Video, also nur im Audioformat. Wer mag anfangen?
Ich darf wohl anfangen.
Dann kannst du dir auch das Spiel aussuchen.
Ja, ich suche mir Five Pairs aus. Und zwar ganz einfach, Five Pairs ist total einfach. Es hat nur 2 Regeln. Entweder ich ziehe Karten nach und muss eine in die Mitte auslegen. Oder ich schnapp mir ein Pärchen. Das kann ich aber nur tun, indem ich eben eine Karte von der Hand ausspiele und mir dann entsprechend eine passende Karte aus der Mitte nehme. Das heißt, passend ist Farbe oder Zahl. Somit bilde ich ein Pärchen und dieses Pärchen ist Punkte wert. Und wir spielen über mehrere Runden, bis eben einer 200 oder mehr Punkte hat. Und ich kann euch so viel verraten, nur weil man mal vielleicht eine Runde schlecht war, das kann man ordentlich noch aufholen am Ende vom Spiel. Es macht einfach Laune, es macht Spaß, man weiß nie, was passiert. Und man kann auch taktieren, auch wenn man nicht denkt, das ist ja, ich spiele eine Karte und fertig. Nee, man kann schon schauen, was gebe ich meinen Mitspielern an Karten eventuell, was liegen für Chancen für mich aus, wie kann ich das Ruder noch rumreißen?
Genau, ich sehe Eva schon grinsen, weil sie weiß, dass ich ihr Prag überlassen werde, das komplexeste Spiel hier in Worten zu beschreiben. Ich habe ja schon über Bärenbeute gesprochen und für mich ist es einfach ein wirklich genialer Kniff, also ihr habt Karten ausliegen und müsst im Spiel selber eine Zahlenreihe von 1 bis 8 bilden. Jeder hat eine Startkarte, ich habe beispielsweise die 5 und ich decke nach und nach Karten auf und da kommt so ein bisschen das Push-a-Luck zu gelten. Wenn ihr eine Karte aufdeckt, die bereits da liegt, dann platzt ihr, wie man es so kennt bei Push-a-Luck-Spielen. Wenn es aber nicht so ist, dann seid natürlich super euphorisch, weil ihr jetzt vielleicht Karten oder Zahlen an eure Zahlenreihe anlegen könnt. Es gibt noch ein paar Sonderkarten, die euch dann erlauben, mit weniger Karten das Ganze zu gewinnen, unter Karten drunter zu gucken. Und Bärenbeute, was lieben Bären? Honig. Es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze über 4 Honigkarten zu gewinnen, indem man alle Honigkarten findet, ohne eine andere Karte aufzudecken. Ich mag es einfach, es ist wirklich für jeden etwas. Wir können das super gut als Absacker spielen. Auch hier im Biergarten können wir es gut spielen. Das ist Bärenbeute.
Jetzt habe ich das komplexeste Spiel bekommen, aber ihr dürft mir dann sehr gerne dabei helfen. Prag im Verborgenen, ein klassisches Worker-Placement-Spiel, wie ich finde. Das Setting ist eben in Prag im
für großen Flug ist alles zerstört und die verschiedenen...
Wir sind in 4 verschiedenen Nachbarschaften. Wir haben die Wortniks. Wir haben es mit Absicht Wortnix gelassen, weil das einfach thematisch am besten dazu gepasst hat. Dann haben wir die Roboter, die Golems und?
Die Gehirnten.
Die Gehirnten, genau.
Und jede von diesen 4 Fraktionen hat quasi seine eigene spezielle Fähigkeit, wie sie gespielt werden. Also die Roboter sind eher so die erfinderischen, die haben ihren eigenen Bereich, die Wortniks haben ihren eigenen Bereich, das sind so mystische Prag- oder tschechische Wasserwesen. Die Golems haben eine ganz andere Mechanik, wie dann wiederum die Gehirnten haben und das, finde ich, macht es wirklich aus, dass man hier einen Worker-Placer hat, aber jeder einen Worker, den man einsetzen kann. Du setzt auch immer nur 3 von 4 Workern pro Runde ein. Und du musst dann schauen, wie kommst du da mit diesen 3 Aktionen pro Runde am besten hin, um das Beste aus diesen ganzen Sachen rauszuholen.
Genau, auch die Kartenmechanik finde ich ziemlich cool in dem Spiel, dass es nicht jede Runde gleich ist, sondern diese Einsatzfelder können jede Runde von jemand Neuem besetzt werden. Manche haben spezielle Anforderungen, manche wiederum nicht. Ein für uns super thematisches, komplexes Spiel, was vermutlich einen Ticken über den Kellerbereich rausgeht. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel man spielt. Also als wir das gespielt haben, haben wir gesagt, ah ja, Kennerspiel. Wenn es jetzt jemand, der vielleicht noch am Anfang steht, spielt, der würde wahrscheinlich sagen, oh Gott. Wobei, es sind einfache Regeln. Die Challenge ist tatsächlich eher, es dann gut umzusetzen.
Genau, es ist wirklich easy to learn, hard to master und man kann so viel in dem Spiel machen, auch wenn man nur 3 Runden A, 3 Arbeiter eigentlich spielt. Man kann nämlich noch Gebäude bauen, man kann Brücken bauen, man kann immer wieder schauen, wie komme ich noch an Ressourcen ran, wie kann ich noch weiter im Spiel bleiben, wie kann ich es vorantreiben, wo bleiben meine Punkte, möchte ich vielleicht noch in diesen einzelnen Gebieten mehr Einfluss haben, um dann Punkte am Ende der Runde zu erhalten, und das macht eben dieses Spiel diesen Twist aus. Ich versuche wirklich so viel wie möglich aus jedem meiner Züge rauszuholen und es ist einfach grandios.
Ich mag auch einfach sehr gern, dass es keine große Downtime hat. Das heißt, die Züge sind relativ kurz von den einzelnen Spielern. Das heißt, man wartet jetzt nicht eine Viertelstunde, bis man wieder dran ist. Das mag ich sehr gerne bei so komplexen Spielen. Und auch dieser Wettstreit mit den anderen Spielern. Also man hat in jeder Rundenende wird immer so eine kleine Mehrheitenwertung ausgemacht. Und man sieht am Anfang auch schon, welche Nachbarschaft gerade wie begehrt ist oder wie viele Punkte dann eben auch bringt. Und das macht es auch ein Stück weit interaktiv, sodass man schon ein bisschen nach den anderen Spielern gucken muss, wobei man sonst natürlich schon auch viel für sich und für seine eigenen Ziele da kämpft.
Und wie viele Regeln habt ihr noch geändert oder habt ihr die 1:1 übersetzt oder gibt es eine Regeländerung bei einem Spiel?
Wir haben es ein bisschen verbessert, würde ich sagen. Also es waren wirklich so 2-3 kleine Sachen. Ich sag mal, wir sind halt typisch deutsch. Die Deutschen wollen es ganz akkurat einfach haben. Aber es war wirklich minimal. Wir haben nur einen Absatz in der ganzen Anleitung woanders hin versetzt, weil wir gesagt haben, der Absatz ist früher sinnvoller zu nennen, um dann nachher einen Schuh draus zu machen. Und ansonsten waren die Regeln wirklich von Anfang an echt gut. Also da sind wir gut miteinander zurechtgekommen, war ziemlich flüssig, war eindeutig, war schick zum Übersetzen.
Okay, alle 3 Spiele wird es auf der diesjährigen Spiel 2026 geben. Ihr seid selber vor Ort mit einem eigenen Stand. Wo findet man euch? Wo gibt es noch weitere Infos? Gibt es eine Möglichkeit zum Vorbestellen?
Alles. Also auf das Spiel sind wir dieses Jahr in Halle 3, C300. Da findet ihr uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt.
Genau, ansonsten ist jetzt auch seit einigen Wochen die Homepage online. Das ist bslgames.de. Da seht ihr quasi, was kommt an neuen Sachen. Ihr seht uns als Team, wenn ihr mal gucken wollt, wie wir hinter dem Mikrofon so aussehen. Da könnt ihr reinschauen, da könnt ihr die Sachen auch vorbestellen, wenn ihr möchtet.
Und ansonsten werden wir natürlich nach dem großen, grandiosen Start in Essen noch auf weiteren Messen zu finden sein. Wir werden dann dieses Jahr in Stuttgart vertreten sein und wir werden auch an den Bodensee reisen.
So, spiel doch.
Nee. Nein, das ist die
Lindau-Con.
Also stimmt, das ist die Spieldoch ist ja schon vorbei.
Pendant zur Brettspiel-Con, also ja. Was sie dieses Jahr auch das erste Mal machen. Und wir haben schon mit den Veranstaltern geschrieben. Und wie es aussieht, werden wir da auch am Start sein. Ist für uns so ein halbes Heimspiel, wo wir gesagt haben, dass wir da einfach auch vorbeischauen möchten.
Also so wie ich es verstanden habe, wollt ihr zukünftig weitere Spiele rausbringen? Wollt ihr vielleicht auch eigene Spiele mal erstellen?
2 von 3 würden jetzt ja sagen. Aber es ist natürlich, ich sehe das jetzt auch wieder aus wirtschaftlicher Sicht und einfach aus der Sicht, wie sich was entwickelt. Momentan sind wir einfach nicht groß genug, das zu wuppen. Wir haben jetzt keine Redaktion im Hintergrund, die sich einen Prototypen so angucken könnte und sagt, das ist super. Wir haben natürlich auch Bekannte, Andi Steiger ist ein toller Freund von uns, Tagi hat er gemacht. Oder auch Moritz Schuster, der hat jetzt auch schon Prototypen vorgestellt. Ich sage jetzt nicht, wir möchten niemals eigene Spiele entwickeln.
Wir schließen es auf jeden Fall mal nicht aus, aber unser Fokus ist aktuell, und ich glaube, da sind wir uns einig, erstmal auf der Lokalisierungsseite, aber das ist eben oft bei uns so, dass wir das jetzt nicht unbedingt vorhaben und dann läuft uns was über den Weg und wir sagen, ja, haben wir voll Bock drauf. Das heißt, ich würde es nicht ausschließen, aber unser Fokus ist auf jeden Fall gerade nicht da drauf.
Ja, also ich glaube, wirklich Spiele im eigenen Verlag wirklich selber auf die Beine zu stellen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil man muss sich wirklich um alles kümmern. Das heißt, man muss die Regel erarbeiten, überarbeiten, anpassen. Man muss schauen, wo kann man wie was produzieren lassen. Es ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, würde ich sagen. Und momentan bleiben wir bei den Lokalisierungen. Das ist dann doch relativ einfach.
Aber vielleicht, weil du gerade noch gefragt hast, was so in der Zukunft ansteht. Es ist ja schon ein weiteres Projekt. Ich weiß nicht, ob das dir und deinen Zuhörern schon bekannt ist.
Mir ist es bekannt, ja.
Dir ist es bekannt, genau. Wo wir davon ausgehen, dass es dann nächstes Jahr bei uns rauskommen wird. Und zwar Bagdad von Alicat Games. Da sind wir auf jeden Fall dran.
Aber das kommt nicht zur Spiel 27, sondern schon früher, richtig?
Wir haben es früher angedacht. Wir stecken gerade mittendrin. Wir müssen mal schauen, wie und was, wie es läuft. Mhm. Wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir wissen, wie schnell die Zeit weg ist, wie schnell dann doch nochmal in der Produktion ein paar Tage verschütt gehen, beim Transport etc. Wir haben jetzt auch fürs eigene Spiel oder für das eine Spiel bekommen, ja, mit dem Schiff wird es wohl nichts werden, weil das sind die Laufzeiten um die 80 Tage.
Ja.
Wird ziemlich knapp, da muss man dann wirklich schauen, wie was passt und ja, schauen wir mal. Wir hoffen natürlich auf den Frühjahrshit und ansonsten wird es vielleicht auch ein Sommerhit.
Und dann schauen wir einfach mal, was sich auf dem diesjährigen Spiel, vielleicht stolpern wir da über irgendwas, wir haben jetzt noch nichts speziell im Auge, aber wir hören uns einfach um und schauen, was uns gefällt und spielen einfach viel, so wie wir das halt ja auch machen. Da schimpft die Melli manchmal mit uns, weil wir oft jetzt schon diese Brille aufhaben, dass wir vieles nach dem Verlag beurteilen. Und manchmal geht es einfach auch nur darum, Spaß zu haben, ob man das Spiel jetzt rausbringen möchte oder nicht. Genau.
Also letztes Jahr 2 Spiele, dieses Jahr 3 Spiele. Für nächstes Jahr habt ihr schon 1 angekündigt. Ich bin mal gespannt, was die anderen 3 dann sein werden, weil nächstes Jahr werden es 4 sein. Gehe ich mal schwer davon aus.
Oder auch 5, wer weiß.
Oder, oh Gott. Gut, dann, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Projekt würdet ihr umsetzen? Was würdet ihr gerne tun?
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich Kingdom Death Monster auf Deutsch spielen.
Schön. Sind da die anderen beiden mit dabei?
Nee, es ist kooperativ. Kooperativ und Angelo würde die Übersetzungsarbeit übernehmen.
Ja. Ja. Genau. Wir sind dann für die Versorgung zuständig dieses Mal.
Bei mir ist es tatsächlich, wir haben uns jetzt ein aktuelles Spiel angeschaut, darüber haben wir auch in dem Video schon gesprochen. Das war Karl von Liné. Mich hat es komplett überzeugt. Es war ein tolles Spiel, aber es war einfach gerade noch nicht umsetzbar. Und schauen wir mal, was da noch geht in Zukunft.
Also ich habe jetzt momentan nicht wirklich ein Projekt im Kopf, aber bei mir wäre es auch Karl von Liné gewesen. Aber man muss ganz klar sagen, ich bin immer die Spaßbremse, das sage ich ganz offen und ehrlich. Dürfte mich auch entsprechend anstupsen auf der Messe, ist einfach so. Aber als Unternehmen muss man eben auch mal den Kopf auf dem Boden behalten, ist einfach so.
Ja, man, auch sehr wichtig, ja.
Ja, man muss einfach schauen, was tut der Firma gut? Können wir das Risiko eingehen? Können wir nochmal was wagen? Oder muss man einfach jetzt einen Ball flach halten? Wir haben jetzt 3 starke Titel in der Pipeline. 1 davon ist auch groß, hat entsprechend auch dann ein bisschen Geld gekostet und man weiß noch nicht, wie ist der Absatz, wird es wirklich so einschlagen, wie wir es uns wünschen, wie wir es geil finden oder sagen viele, ja nee, das ist jetzt ein nettes Spiel, aber das hockt mich jetzt nicht, dass ich es unbedingt brauche. Und da bin ich immer wieder die Spaßbremse. Ich weiß, Karl von Liné war oder ist echt ein geiles Spiel. Ich persönlich werde es mir auf Englisch holen, das ist definitiv so. Aber es ist in einem Preissegment, wo ich sage, ja, es ist einfach hart und wenn es nachher der Messe-Hype wird, tja, dann ist es halt so. Aber da wird sicher der nächste kommen.
Genau, Prag gibt es ja schon auf Deutsch. Würde ich lieber das nehmen als Karl von Liné.
Habe ich jetzt noch irgendeine Frage vergessen? Was möchtet ihr der Community noch mitteilen? Gibt es noch irgendwelche wichtigen Infos zu eurem Verlag, zu euren Spielen?
Kommt einfach, wenn ihr in Essen seid, kommt vorbei oder auch in Stuttgart, in Lindau, würde uns freuen. Sagt vielleicht auch einfach, hey, ich habe das Interview gehört. Ihr dürft uns gerne ein positives Feedback da lassen oder auch konstruktive Kritik oder irgendeinen Geheimtipp sagen, hey, ihr müsst euch das Spiel angucken, das ist großartig. Kommt einfach vorbei, habt ein bisschen Spaß mit uns, probiert die Spiele direkt vor Ort aus, wenn ihr die Chance dazu habt, würden uns einfach freuen.
Genau, wir haben auch natürlich unsere Spiele von letzten Jahr dabei. Old but Gold kann man es ja fast nicht sagen, sind ja gerade mal ein Jahr auf dem Markt. Aber auch wenn ihr die noch nicht kennt, kommt einfach vorbei, spielt mit mir eine Runde freche Früchtchen und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann euch davon überzeugen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.
Also ich von meiner Seite kann sagen, alle 5 Spiele habe ich schon gespielt und ich finde alle 5 Spiele sehr gut. Vielen Dank, dass es euch gibt. Vielen Dank für dieses super nette Interview. Jetzt fängt es an zu regnen. Deswegen passt es genau zeitlich, dass wir jetzt hier einen Cut machen und den Podcast beenden. Ich danke allen Zuhörern fürs lange Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao und danke an dich.
Vielen Dank, dass du unseren Podcast gehört hast. Hinterlasse doch bitte eine positive Bewertung oder einen kleinen Kommentar. Auf unserer Homepage www.brettspiel-news.de findest du aktuelle News rund ums Thema Brettspiel. Du kannst uns ebenfalls auf Instagram oder Facebook folgen. Und wenn du mit uns plaudern möchtest, dann melde dich auf unserem Discord-Server oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@brettspiel-news.de.